Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Mein Name ist Roland Heeb.
Mein Name ist Gerrit Streberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber heute bekommen wir bestimmt welche, denn heute gibt es den zweiten Teil von unserem Gespräch mit Diplompsychologe Hajo Müller.
Zum Thema psychedelische Therapie in Deutschland.
Ja, genau. Also das ist jetzt der zweite Teil von einem sehr interessanten Gespräch. Und es geht auch heiter weiter, kann man sagen.
Es geht heiter weiter, Gary, sehr schön gesagt. Genau. Also für alle Leute, die letzte Folge noch nicht gehört haben, denen sage ich natürlich, macht am besten jetzt eine Pause und hört euch erstmal Teil 1 an, weil das ist ja auch alles wichtig, was wir da besprochen haben. Für alle Leute, die den ersten Teil gehört haben und die aber aus irgendeinem Grund vergessen haben, wer eigentlich Hajo Müller ist, nur ganz kurz noch gesagt, dass der Diplompsychologe Hajo Müller ein Verhaltenstherapeut ist, der auch mit klinischer Psychologie Erfahrung hat und Organisationspsychologie. Er hat sehr viel mit Sucht gearbeitet, mit Depression, mit Angststörungen. Und ganz wichtig, er arbeitet jetzt seit einiger Zeit bei der Ovid-Klinik in Berlin. Das ist die erste Klinik in Deutschland, die die psychedelische Therapie oder bei der die psychedelische Therapie ein ganz fester Bestandteil der Therapiemöglichkeiten sind. Mhm. Natürlich aus legalen Gründen geht zurzeit nur Ketamin. Man kann also noch nicht mit Psilocybin oder MDMA arbeiten, zwei Substanzen, von denen wir ja wissen, dass sie sehr, sehr großes Potenzial zur Behandlung und Therapie von Depressionen und Trauma zum Beispiel haben. Aber beide Substanzen sind in Deutschland ja leider noch illegal. Wir hoffen, das ändert sich in den nächsten Jahren. Und von dem her finde ich es auch ganz wichtig, dass jetzt schon zum Beispiel eben die Ovid-Klinik an den Start geht, denn man muss ja auch erstmal die Infrastruktur schaffen, man muss erstmal überhaupt das Ganze aufbauen, damit wirklich dann im Falle einer Legalisierung dieser anderen Substanzen das dann auch möglichst schnell umgesetzt werden kann. Denn es ist ja nicht nur damit getan, zum Beispiel, dass irgendwann mal diese Substanzen legal sind, sondern wir brauchen ja auch Therapeuten und Therapeutinnen, die da ausgebildet sind, mit diesen Substanzen überhaupt zu arbeiten.
Ganz genau, die damit umgehen können.
Und da ist die Ovid-Klinik sicherlich ein Vorreiter. Wie gesagt, wir haben in der letzten Episode ja schon ausführlich über die Ketamintherapie gesprochen, warum man Ketamin nehmen darf und was die Vor- und Nachteile von Ketamin sind und so weiter und so fort. Also da verweisen wir dann auf die Episode 1. Und heute im zweiten Teil geht es sehr viel um die Integration einer psychedelischen Erfahrung. Denn zur Ovid-Klinik kann man ja auch gehen, wenn man außerhalb der Klinik, also irgendwo anders eine psychedelische Erfahrung gehabt hat und damit nicht ganz klarkommt und Hilfe braucht und Hilfe sucht. Also da ist die Ovid-Klinik auf jeden Fall auch ein Ansprechpartner. Und da ist eben das Thema Integration, über das wir ja hier im Podcast auch schon diverse Male geredet haben, natürlich essentiell. Aber natürlich auch die Integration der Ketaminbehandlungen, die in der Ovid-Klinik passiert sind.
Richtig, ganz genau. Und wir erfahren natürlich auch so ein bisschen, wie Hajo überhaupt zu dem Thema gekommen ist und wie es mit der Klinik weitergeht, weil da sind jetzt tatsächlich schon erste Veränderungen oder beziehungsweise das Ganze wird alles, es wird demnächst zu einer Tagesklinik auch, was ja super interessant ist, finde ich. Und darüber sprechen wir auch.
Genau, darüber redet Hajo auf jeden Fall auch. Mhm. Das geht jetzt, glaube ich, Anfang Februar los, also mehr oder weniger jetzt nächste Woche. Und auch noch ein Aspekt, über den wir in dieser Episode gesprochen haben mit Hajo, ist die aktuelle Lage der Forschung.
Richtig.
Ins Thema Psychedelika in Deutschland. Also wir wissen ja, dass im Ausland, gerade in den USA und England schon sehr lange, sehr ausführlich und sehr viel geforscht wird an sehr renommierten Universitäten und Instituten. Und wir haben ja auch hier ganz oft schon drüber gesprochen, was da für wirklich sehr, sehr vielversprechende Ergebnisse der Studien sind. Und MDMA rechnen wir ja eigentlich alle mit, wird dieses Jahr noch in den USA als therapeutisches Mittel im Zusammenhang mit posttraumatischem Stresssyndrom oder posttraumatische Belastungsstörung, sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Also PTSD wird das legalisiert werden. Da sind wir alle ganz zuversichtlich, dass das dann eben auch in Europa nicht allzu langer Zukunft sein wird. Aber über das reden wir, aber eben vor allen Dingen auch das, was passiert denn in Deutschland. Da fällt mir übrigens bei der Gelegenheit ein, da sollten wir auch verlinken, da war nämlich tatsächlich bei Spiegel Online letzte Woche eine ungefähr halbstündige Dokumentation eben über genau die Psilocybin zur Behandlung von Depressionsstudien, die unter der Leitung von Professor Dr. Gerd Gründer stattfinden. Also von dem her, ich glaube, da verlinken wir mal zu dieser Doku. Die ist ganz aktuell gelaufen bei Spiegel Online. Ich glaube leider, sie ist hinter der Paywall, dabei bin ich nicht ganz sicher, weil ich habe eine Paywall, deswegen da achte ich immer nicht so drauf. Mhm. Also ich habe keine Paywall. Ich meine, ich bezahle für den Spiegel, deswegen konnte ich das gucken, aber ich meine, da hätte ich einen Plus gesehen.
Solche Sachen landen ja auch gerne mal bei YouTube direkt. Also es kann ja sein.
Hast du recht, gucken wir mal da. Fand ich auf jeden Fall einen sehr guten Einblick in die Studie hier in Deutschland. Es ist eine der ersten, oder ich glaube die erste sogar. Und es folgen jetzt ein paar und darüber reden wir mit dem Hajo auch. Ja, würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir freuen uns natürlich übrigens bei der Gelegenheit noch, wenn ihr uns bei YouTube abonniert. Wir haben die Tausender-Marke fast geknackt und hatten wir in der letzten Episode ja kurz darauf hingewiesen. Wenn wir das tun, dann können wir selber bestimmen, welche Werbung vor dem Podcast läuft. Und wir können auch ein bisschen mehr machen bei YouTube. Das wäre super, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja. Uns sozusagen abonnieren, unseren YouTube-Kanal. Der läuft ja unter deinem Namen, Gary, aber den findet man, wenn man googelt, viele Wege führen nach Rom auch ganz leicht. So, das in eigener Sache. Jetzt aber Hajo Müller, Mats ab, Teil 2. Viel Spaß. Thema Integration, das haben wir jetzt ja auch schon immer mal wieder angedeutet, also weil es hier eben nicht nur um die reine 2,5 Stunden Ketamin-Session geht und ein bisschen Vorbereitungsgespräch. Man muss sich ein bisschen kennenlernen, man muss natürlich auch ein bisschen rausfinden, was ist denn eigentlich das Problem der Patientin oder des Patienten. Aber ganz, ganz wichtig, das sagen ja alle inzwischen, ist ja die Integration von solchen Erfahrungen. Und die bietet ihr ja sowohl natürlich für die Leute an, die bei euch die Erfahrung machen, aber ihr bietet die ja auch an für Menschen, die außerhalb von eurer Klinik eine psychedelische Erfahrung gemacht haben. Also die jetzt, wie auch immer, unter welchen Umständen auch immer und wo auch immer sie die gemacht haben, aber die jetzt vielleicht das Gefühl haben, gerade wenn es vielleicht eine relativ herausfordernde Geschichte war, ich brauche da nochmal jemanden, der mir hilft, das zu verstehen, das einzuordnen, oder ich habe immer noch Ängste deswegen oder andere Probleme oder vielleicht auch eine ganz tolle Erfahrung, die so überwältigend war, dass ich die auch gar nicht in mein Leben integriert bekomme. Ja, wie sieht das denn aus bei euch und vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen, also sowohl für die Ketamin-Patientinnen und als auch für die Leute, die von außerhalb kommen.
Ja, also das ist nochmal so ein weiteres Angebot, was sie machen, neben der ketaminaugmentierten Psychotherapie, dass wir quasi Erfahrungen, die in einem anderen Kontext oder früher gemacht worden sind, und das ist wichtig, ne, dass die in der Vergangenheit liegen, also was wir definitiv nicht machen, weil es auch ein sehr dunkelgrauer Bereich wäre, wenn Leute kommen und sagen, okay, ich würde gern mal, ja, meinetwegen 1D LSD nehmen und würde das aber gerne mit einem Fachmann zusammen vorbereiten und dann auswerten oder so. Das machen wir auf keinen Fall, ja. Weil wir das natürlich auch nicht befürworten und ja auch als sehr riskant sehen. Aber wenn jemand kommt, ne, und sagt, okay, ich habe die und die Erfahrung gemacht, und ich bin überfordert damit, das einzuordnen. Und auch das, ne, Thema Trauma, das kann ja auch eine fast traumatische Aspekte haben. Mhm. Ne, so dieses Gefühl, ich verliere mich da, oder was leider auch gar nicht so häufig, gar nicht so selten vorkommt, ist, dass Menschen denken so, okay, ich werde jetzt verrückt, ne? Und ich bleibe jetzt da auf irgendwas hängen und ich werde nie wieder normal denken können und keiner versteht mich. Ja, oder dass so Psychose ähnliche Inhalte sind, die ja auch durchaus ja, verwandt sind mit psychedelischen Zuständen. war auch eigentlich der ursprüngliche Gedanke, genau, ne, dass man als Modellpsychose LSD nutzen kann.
Psychomimetics. Und zu gucken, wie das denn so ist,
genau,
wenn man psychotisch ist für ein paar Stunden.
Ja. Aber eben für ein paar Stunden. Ne? Und wenn man das nicht einordnen kann, kann es schon massiv belastend sein. Und dafür bieten wir dann eben auch Therapie an, online oder lieber natürlich auch persönlich. Das dann so.
Aber auch das online, das ist ja ein wichtiger Punkt, weil das, ihr seid ja in Berlin, das ist ja schön für alle, die in Berlin wohnen, aber für alle, die woanders sind, ist es ja nicht so einfach. Das heißt, das würdet ihr jetzt auch online anbieten?
Das bieten wir auf jeden Fall online an. Wir haben auch Patienten aus dem Ausland und auch die Vorbereitung für die Ketaminsitzungen, ne, also bis zur wirklich konkreten Vorbereitung lässt sich das alles online machen, ne, und dann kann man dann vielleicht für ein paar Wochen nach Berlin kommen oder so ein paar Mal. Aber da versuchen wir natürlich auch Möglichkeiten zu bieten, die so die Kosten ein bisschen geringer halten. Genau, aber psychedelische Integration, das ist meistens eben da vonnöten, wenn, wenn die Erfahrung nicht so gut verlaufen ist. Na, oder manche berichten dann auch von anhaltenden Schlafstörungen oder so ein Fremdheitsgefühl.
Ja, es gibt ja auch, gibt ja auch Reaktivierungen, gerade bei 5-MeO-DMT kann das ja passieren. Also ich kenne das aus meiner Ayahuasca-Erfahrung, wo ich bis heute nicht genau weiß, woher das kam, außer dass vielleicht aus irgendeinem Grund da kein DMT, sondern 5-MeO-DMT drin war, was ja eher ungewöhnlich ist für Ayahuasca, dass ich da also bestimmt ein Jahr lang Reaktivierung hatte, ne? Also mit wirklich nachts aufwachen und komplett wieder in der Erfahrung sein. Und das ist unangenehm, wenn man nicht weiß, was da passiert, weil das eine unangenehme Welt ist, in der man sich gerade dann befindet. Im Endeffekt sicherlich sehr therapeutisch gewesen, aber da hätte ich mir damals, das ist lange her, auch wahrscheinlich eine Therapie gewünscht oder eine Begleitung gewünscht. Und da gab es zum Beispiel euch ja auch noch gar nicht. Ne? Aber das ist ja jetzt gut für Leute, die jetzt sowas erfahren, die auch vielleicht gar nicht wissen, dass sowas passieren kann. Also ich glaube, gerade alleine zu wissen, okay, gerade bei so einer Substanz kann es gut passieren, dass man irgendwie 6 Wochen später nachts aufwacht und man ist komplett nochmal in der Erfahrung drin. Das ist nicht, weil man verrückt wird, sondern das ist Teil dieses Prozesses. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb, weiß ich jetzt auch nicht. Ist vielleicht auch hier, müssen wir jetzt auch nicht erörtern, das wird zu weit führen wahrscheinlich, aber es ist so, dass das passieren kann. Und da ist es toll, dass es ein Angebot wie eures gibt, sodass ich jetzt zu euch kommen kann und sagen kann, hey, was ist denn? Und warum habe ich denn das? Und warum, das könnt ihr mir helfen?
Ja, genau. Ne? Also manchmal sind es Ayahuasca-Erfahrungen. Ich hatte auch schon Leute, die kamen mit Pilzerfahrungen, die waren schon von der Beschreibung her, dachte ich so, ah, okay, das klingt jetzt so, als sei das sehr frisch. Und dann stellte sich heraus, das ist schon, weiß ich nicht, 5 Jahre her oder so. Und das wurde dann auch durch eine, durch einen konkreten Auslöser dann nochmal so ein bisschen reaktiviert oder manche sprechen von Flashbacks. Ne? Und das kann schon ganz schön beängstigend sein. Und zum Teil müssen wir da auch sagen, so okay, vielleicht ist es sinnvoll, da doch auch nochmal sich psychiatrisch auch checken zu lassen, ne? Oder eine längerfristige Therapie zu machen. Wir bieten das an, aber meistens sind es dann doch eher kürzere Prozesse. Ne? Aber ich glaube, so für eine erste Einordnung oder so vielleicht ein paar Wochen Patienten zu begleiten, kann schon wirklich einen entscheidenden Unterschied machen. Einfach auch mit jemandem zu reden, ne? Der da weiß, okay, das gibt es. Ne? Und das so ein Stück weit zu normalisieren.
Genau.
Und alle anderen denken so, okay, da geht jetzt gar nichts mehr, ne? Und der muss jetzt weggeschlossen werden oder so. Nee, das ist in den seltensten Fällen so. Ne? Aber einfach auch so in Austausch zu gehen, zu sagen, okay, anderen, machen ähnliche Erfahrungen. Das entlastet schon mal total.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das schon alleine die Tatsache, dass wenn ich weiß, ich komme dahin und ich schildere jetzt meinen Fall, dass die Leute sofort, vor allen Dingen ohne Wertung, also einfach, dass der Therapeut, der mir gegenüber sitzt, dass der genau weiß, ah, okay, dass der weiß, wovon ich rede. Ja, das ist ja, wenn ich meiner Therapeutin meine DMT-Erfahrung, das kann ich ihr erzählen, aber ich weiß nicht, ob sie das dann so richtig einordnen kann und so. Und von daher, es hört sich fast ein bisschen an wie so eine psychedelische Notfallambulanz. für Leute, die es nur nicht so richtig eingearbeitet haben.
Ja, absolut.
Was ja auch dann nochmal komplett den Faktor unterstreicht, wie wichtig das ist, dass man da jemanden an seiner Seite hat, der einem hilft, das richtig aufzuarbeiten.
Nee, das ist auch wirklich, das trifft es schon total, Gary, was du sagst, ne? Diese ja, extremen Zustände vielleicht, ne? Und also zwei unserer drei Praxisgründer sind ja auch Notfallmediziner, ne? Das ist vielleicht auch nochmal ganz einmal unter dem Sicherheitsaspekt ganz gut zu wissen, aber auch so von der ganzen Denkweise. Ne? Das heißt, da ist auch so eine Kultur, man gewohnt ist, schnell agieren zu können und dann auch beruhigend, stabilisierend, sichernd eingreifen zu können. Mhm. Genau. Es gibt auch noch andere, es gibt inzwischen ein paar Anbieter. Zum Teil sind es aber auch keine Therapeuten. Ich weiß, bei der Charité gibt es auch sowas, so eine Ambulanz mit Spezialisierung. Aber vieles, gerade auch Ayahuasca, das ist ja auch eher so ein schamanischer, ritueller Kontext. Da gibt es natürlich auch einige, sag ich mal, selbsternannte Spezialisten. Da muss man so ein bisschen gucken. Ne? Also
das ist ja das ganz große Problem von dem Thema, warum wir ja auch immer wieder hier drüber sprechen, weil es auf der einen Seite so eine extrem vielversprechende Methode ist, um sowohl psychische Krankheiten zu behandeln, als auch für Selbsterkenntnis und so. Es ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und gleichzeitig ist es natürlich auch sehr riskant, weil man damit viel, also man hantiert da schon mit sehr, ich sag mal, explosivem Material, wenn man mit Psychedelika arbeitet. Und wenn man da nicht mit jemandem zusammenarbeitet, der sich auskennt und auch weiß, was Sache ist, dann ist das gefährlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr jetzt auch eure Arbeit macht. Deshalb wollten wir das jetzt auch mal featuren, weil ich finde, das ist ja sozusagen ein Zukunftsmodell, was ihr da macht. Wir wissen ja alle, oder wissen vielleicht nicht, aber wir sagen das jetzt hier einfach mal, es wird ja weltweit extrem viel geforscht, seit ungefähr 20 Jahren wieder an den renommiertesten Universitäten von hochkarätigen Wissenschaftlern. Kommen wir vielleicht gleich auch mal zu, was hier in Deutschland dazu passiert. Also das ist ja jetzt etwas, wo wir auch hinkommen. Und deswegen ist es so wichtig da auch, dass die Leute was lernen. Denn das Problem ist ja so ein bisschen, wenn ich jetzt zu einem landläufigen Psychologen oder Psychiater gehe, wie Gary das gerade beschreibt, die Person hat vielleicht keinerlei Erfahrung mit diesem Thema und kann das auch überhaupt nicht richtig einschätzen und macht vielleicht auch Fehler. Ich sag mal, schickt einen dann plötzlich in eine psychiatrische Behandlung mit medikamentöser Behandlung, die gar nicht so gut ist vielleicht, weil sie eher blockierend ist in dem Prozess. Und gleichzeitig ist es manchmal aber auch vielleicht gut, ein Psychopharmaka zu geben. Und diese Balance, die ist, glaube ich, echt schwierig, wenn ich keine Ahnung habe, wie Psychedelika funktionieren. Und deswegen seid ihr, finde ich, so ein ganz wichtiger Leuchtturm jetzt in Deutschland. Also wir reden ja jetzt vor allen Dingen für das deutsche Publikum, weil es eben da noch nicht viel gibt.
Ich habe neulich gehört, dass eine Patientin aus der Therapie geworfen wurde, weil sie sich für Ketamintherapie interessiert.
Wow, okay, das ist ein sehr schlechtes Beispiel.
Extrem ungünstig. Ja. Und wie du sagst, es ist gibt natürlich auch, also ja, wie soll ich sagen, ne, so Psychedelika-informierte Therapeuten, die das gut handeln können oder zumindest eine Offenheit und Neugierde mitbringen, wie ich sie eigentlich auch für angebracht halte für den Berufsstand. Ne? Also wir haben ja mit extremen Realitäten zu tun, teilweise auch mit spirituellen Sachen. Ne? Aber wenn ich nicht in der Lage bin zu unterscheiden zwischen substanzinduziert und wahnhaft oder auch in den längerfristigen Folgen, dann kann das schon ungünstig sein, ne? Und das Leiden vielleicht sogar noch vergrößern. Und deswegen, es gibt eigentlich kaum Bereiche, wo das auch vermittelt wird. Ne? Klar, wenn man sich interessiert für die Studien, dann kann man sich informieren. Das machen auch zunehmend mehr, was sehr, sehr erfreulich ist. Ich habe weder im Studium was von Psychedelika gelernt, noch in meiner Therapieausbildung. Ich bin auch Dozent an dem Berliner Institut für die Therapieausbildung und ich versuche das, da wo es geht, ne, auch immer mal zumindest mal einfließen zu lassen. Ja, ja. Und die Mind Foundation macht ja auch eine Ausbildung, eine 15-monatige Ausbildung zu Psychedelika augmentierte Therapie oder augmentierte Psychotherapieausbildung, APT nennt sich das. Da bin ich auch als Dozent mit dabei. Und ja, der Bedarf, der wird relativ schnell relativ groß werden. Und gut, Legalisierung weiß man jetzt nicht so genau. Also seit mindestens 5 Jahren höre ich, dass in 5 Jahren Psilocybin legalisiert werden könnte. Also geben wir dem nochmal 5 Jahre, okay. Aber definitiv braucht es da auch so eine Öffnung. Und da gibt es natürlich alte, verhärtete Fronten. Bei einem Patienten, weiß ich auch noch, habe ich dann die Gesprächstherapien beantragt für eine private Kasse. Und der Gutachter meint dann so, ja, das kann auf keinen Fall befürwortet werden, mit Ketamin zu arbeiten, das ist gefährlich. Und natürlich gibt es Risiken, aber der hat da einfach auch nicht den aktuellsten Stand, ne, auf der Scheibe gehabt.
Ja, es ist dann noch sehr viel Education nötig. Vielleicht, du hattest ja gerade auch nochmal wieder die Mind Foundation genannt, vielleicht können wir jetzt gerade mal den Schlenker in die Richtung kurz machen, weil es geht ja auch so ein bisschen dahin, wo kommt sowohl die Ovid-Klinik her, aber auch wo geht jetzt das alles hin, und die Mind Foundation ist da ja in Deutschland zumindest einer der wichtigsten, was hat man denn da, Fakultäten, keine Ahnung, Gruppen, die für die Akzeptanz, glaube ich, zumindest in gewissen Bereichen der psychedelischen Therapie gesorgt hat, die auch sehr viel dazu beiträgt, dass hier einfach Leute was lernen zu dem Thema. Vielleicht kannst du mal kurz 3 Sätze zu Mind Foundation sagen.
Genau, die Mind Foundation ist eine gemeinnützige GmbH, die sich vor ziemlich genau 7 Jahren gegründet hat in Berlin und unter anderem na, so Öffentlichkeitsarbeit macht. Na, also jetzt muss man sagen, keine Werbung für Psychedelika, das wäre falsch, das soll auch nicht sein, na, aber ja, für das Thema sensibilisiert und einfach auch wissenschaftsbasiert arbeitet. Wir waren jetzt zum zweiten Mal dabei bei dem Berlin Science Day, haben da Veranstaltungen gemacht. Es gab jetzt dieses Jahr die 3. große Insight-Konferenz, wo wirklich so weltweit auch renommierte Forscher zum Thema Psychedelika, Psychotherapie, aber auch Gesellschaft, Philosophie und das ganze Thema Bewusstseinskultur zusammenkamen. Und ja, ich glaube, dass in den Jahren auch ganz schön viel passiert ist. Und jetzt seit 3 Jahren gab es jetzt eben auch dieses Format der Ausbildung für augmentierte Psychotherapie, was sich insbesondere an Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten richtet, aber auch andere, die im Mental Health Gebiet tätig sind.
Und auch Workshop ist das falsche Wort, aber so ein Integrationsseminar gibt es doch auch, genau, ne, wo man das lernen kann, genau, sozusagen, auch als Therapeut dann für Leute, die zu einem kommen.
Ja, genau, das gibt es auch. Und es gibt auch so Angebote in Gruppen, das sind dann teilweise mehrtägige Angebote, wo man auch eigene Erfahrungen für sich integrieren kann und sich austauschen kann mit anderen und das dann in einem ganz guten Rahmen für sich verarbeiten kann.
Und die, was du gerade schon sagtest, die Mind Foundation ist sehr wissenschaftlich orientiert, was ich sehr gut finde, was ich auch ein bisschen lustig finde. Ich bin ja auch auf diversen Konferenzen, also auch auf Inside-Konferenz schon gewesen. Es ist ein bisschen lustig, wenn man in auf der Breaking Convention ist, weiß man sofort, dass man auf einer Konferenz ist, wo es um Psychedelika geht. Wenn man bei der Inside-Konferenz ist, könnte das auch über irgendein anderes wissenschaftliches Thema gehen, weil ich sag mal, 90% der Leute laufen mit Anzügen rum, man ist so im Umfeld der Charité, da nebenan in dem, wie heißt das, so Haus und so. Und es ist alles sehr wissenschaftlich, auch die Vorträge. Ich als Laie steige da in der Regel nach der Hälfte schon aus. Wenn dann irgendwelche Synapsen vorkommen, dann kann ich schon nicht mehr folgen. Aber ich finde das total super. Und ich muss auch sagen, lustigerweise, ich finde es immer so ein bisschen der deutsche Ansatz auch. Also, aber das ist ja toll, weil das ist ja A, total wichtig, auf jeden Fall, weil es hilft uns ja alles nichts, wenn wir nicht irgendwie mehr erfahren, wie das alles funktioniert. Und ich glaube zwar, dass die Wissenschaft an sich da so an eine gewisse Grenze auch stößt, wenn es dann um wirklich das geht, was da im Inneren des Patienten passiert. Da kann man vielleicht mit Synapsen und Rezeptoren dann auch nicht mehr alles erklären, aber das ist ja okay, das ist ja dann, ne, da gibt es ja auch Leute, die sich damit beschäftigen, aber dass man wirklich einfach mal ganz klar guckt, okay, was läuft denn hier eigentlich, warum, wie viel funktioniert denn Bewusstsein überhaupt, das ist ja total spannend und das finde ich einen ganz interessanten Unterschied, eben jetzt klassisch Breaking Convention, Inside-Konferenz, ich glaube in Holland, die ist jetzt auch eher, also da gibt es jetzt mehr und mehr diese sehr wissenschaftlichen Konferenzen und das ist, wie gesagt, super, aber ich finde das irgendwie, ist mir so aufgefallen, dass ich das irgendwie jetzt lustig fand, diesen Unterschied und ja, bin aber totaler Fan, auf jeden Fall, weil ich, wie gesagt, der wissenschaftliche Ansatz ist natürlich unverzichtbar.
Ja, ich erinnere mich, ich glaube, meine erste psychedelische Konferenz, wenn man so will, war 2017 in Prag. Da hat Dan Groff nochmal irgendwie alle möglichen Leute eingeladen, die, ich glaube, dann 20 Jahre vorher schon mal da waren und so.
Genau, ich war nicht da, aber ich kann mich erinnern, darüber gelesen zu haben.
Ja, das war auch sehr, sehr bunt. Und da gab es dann abends auch irgendwie so ein Konzert von einer Band, die hieß The Flying Carpet und so. Und
ja, genau. Das ist ja in der Breaking Convention auch. Da ist ja Partys und Psychedelic Bands und Kunst und Schamanen aus aller Welt und so. Und das, ist, finde ich, total wichtig auch. Und auch Wissenschaft. Also gibt es ja auch. Ne? Also ich glaube, Andrea Junghabele habe ich da auch gesehen, wenn ich mich dunkel erinnere, vor ein paar Jahren. Das ist... Das ist ja das Tolle, dass das so ein sehr buntes, vielfältiges Feld ist, was einfach ein super Spiegel auf unser Bewusstsein ist. Ich meine, unser Bewusstsein ist ja genauso. Das ist ja so bunt und vielfältig. Und das ist ja total wichtig, dass diese ganzen Aspekte vorkommen. Wie ist das eigentlich bei dir persönlich?
Ich wollte es gerade fragen.
Genau, weil wie bist du überhaupt jetzt in diese Richtung gekommen, auch mit psychedelischen Substanzen zu arbeiten? Was ist deine persönliche Erfahrung? Wie wichtig ist es deiner Ansicht nach, dass jemand, der Psychedelika gibt im therapeutischen Kontext, auch selber psychedelische Erfahrung hat? Weil das ist so ein bunter Fragenstrauß. Vielleicht mal können wir uns da mal so ein bisschen annähern.
Ja, also ich habe etwas oder ungefähr ein Jahr bei Ovid gearbeitet, ohne selber Ketamin erfahren zu haben. Und es ging gut. Also vielleicht soweit auch, es ist umstritten, braucht man eigene Erfahrung oder nicht.
Deshalb frage
ich. Es gibt für beides gute Argumente. Man sollte vielleicht auch nicht zu viel Erfahrung haben. Das könnte auch schief gehen. Und trotzdem im Sinne von, sage ich mal, Selbsterfahrung, eigene, habe ich im Prinzip genau den gleichen Vorgang durchlebt, wie die Patienten es bei uns auch machen. Ja, also auch mit Infusion, mit Spritzenpumpe und so weiter, 40 Minuten, mit Musik, Augenmaske. Dadurch, dass ich das natürlich schon 100-mal gesehen habe, ne, wusste ich so, wie das läuft. Aber dann selber auf dieser Liege zu sein, ne, und die Wand zu sehen, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Und ich fand es eine sehr, sehr bereichernde Erfahrung, weil ich auch so das Gefühl hatte, so okay, ich bin schneller an diesen Punkt gekommen, wenn Patienten mir erzählt haben, so okay, das und das ist passiert, dass ich innerlich dachte so, ah ja, genau, das war das. Ist auch was, das muss ich jetzt auch nicht verheimlichen vor den Patienten, aber ich trage es jetzt auch nicht vor mir her. Ne? Ich habe jetzt nicht das T-Shirt mit Urlaub auf Kreta oder so. Und wie gesagt, ne, das war wirklich in diesem Kontext, war eine einmalige Erfahrung, die für mich persönlich durchweg positiv war. Also ich habe sogar, erinnere ich mich, mal versucht, so ein bisschen in eine Ecke zu gehen, wo ich vielleicht eher so in Grenzbereiche oder in unangenehme Gefühle wollte. Hat einfach nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe versucht, mir irgendwas Unheimliches vorzustellen, aber das war so, ach nö, warum, ist doch schön.
Ja, ja.
Und ich hatte zwar vielleicht so ein Bild von meinem inneren Auge, aber das hat überhaupt nichts gemacht oder nichts verändert. Es war sehr, sehr vielschichtig, sehr vielseitig. Genau. Ja, wo ich dich kennengelernt habe, Roland, das war ja auch so ein Kontext in Holland bei einer Konferenz, bei der auch Bestandteil war, eine Psilocybin-Trüffelzeremonie zu machen. Das geht da ja auch legal.
Genau.
Da habe ich auch mitgemacht. Das war auch eine sehr, also ich will es eigentlich nicht wirklich vergleichen oder gegeneinander halten. Also ich war eigentlich eher überrascht, auch wie ähnlich die Erfahrungen waren. Genau, inhaltlich vom, also natürlich dauert das länger und deutlich visueller als jetzt bei Ketamin.
Und das war ja auch eine Gruppenerfahrung, was ja auch nochmal was anderes ist, als wenn ich jetzt alleine mit einem Therapeuten in einer, ich sag mal, Klinik zusammenhang bin oder mit irgendwie Dutzenden von Menschen im schamanischen Kontext, dann das ist ja sicherlich auch nochmal was anderes dann.
Genau, ja. Also ich hatte auch, glaube ich, so einen langen Prozess von Interesse, Faszination, ne, andere Bewusstseinszustände, das hat mich schon immer fasziniert, seit dem Studium, aber ich habe mich da erst sehr spät eigentlich intensiver mit befasst. Aber wie du ja auch schon sagst, ne, ich glaube, da ist schon, ich glaube jetzt nicht, das ist die einzige Zukunft, ne, aber so ein möglicher ganz wichtiger Bestandteil. Ne, man darf ja auch nicht vergessen, die ganzen Antidepressiva, die man hat, ne, die sind begrenzt wirksam. Ne, klar ist es Usus, die zu verabreichen. Die meisten sind auch relativ alt. Da gibt es keine großen bahnbrechenden Entwicklungen. Und Psychedelika, da scheint schon sowas zu sein, was da auch nochmal ganz andere Möglichkeiten bietet. Ich kenne ein paar Leute, ne, die das auch intensiver für sich nutzen oder genutzt haben. Und irgendwann hat sich auch so dieses, ich sag mal, war die Neugierde größer als die Bedenken. Ja. Also, dass ich mich dann auch ein bisschen konkreter dran gemacht habe. Aber ich habe mich schon auch erstmal viel theoretisch damit befasst. Und wie gesagt, diese Konferenz in Prag, das war so, ich mag die Stadt total gerne, ich war da schon oft und wollte mir das einfach mal anschauen und das hat auch viel nochmal so angestoßen, in die Richtung weiter zu gucken und zu merken, so okay, boah, das ist ja ein Riesenfeld eigentlich, ne? Und weltweit sind da Leute dran und machen verschiedene Sachen damit. Im Studium waren es dann eher noch so Sachen wie Hypnose oder sowas, was ich spannend fand, wo man ja auch vielleicht so Trance-Phänomene erleben kann oder auch im therapeutischen, gerade Schematherapie oder meine Trauma-Ausbildung in Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy, IRRT heißt das, kurz und aussprechbare. Da macht man auch viel, ne, mit geschlossenen Augen stellt sich dann die Szenen so lebendig wie möglich vor und geht dann in Situationen rein. Also es gibt da schon immer mal wieder Anknüpfungspunkte. Und letztendlich für mich selbst, das muss ich vielleicht noch der Vollständigkeit halber erwähnen. Ich habe über Freunde jemanden kennengelernt, der aus den USA ist, auch therapeutisch arbeitet, ohne Substanzen. Und der macht so ganz viel mit Trauerarbeit. Hatte einen afrikanischen Lehrer, Malidoma Somé, der inzwischen verstorben ist. Und hat quasi so diese westafrikanischen Trauerrituale in mehrtägigen Events auch gemacht. Das war für mich auch ein sehr intensives Erleben. Wie gesagt, ne, das war völlig ohne Substanz. Man hat da einfach die Nacht durchgetrommelt am Feuer und hat dann auch sich natürlich ausgetauscht, mit Dingen beschäftigt. War für mich völlig neu, unbekannt bis dahin, aber hat mich emotional ganz schön aufgeweicht. Ne. Das war auch irgendwie ein bestimmter Zeitpunkt in meinem Leben, wo das relativ wichtig war für mich, da nochmal mich mit zu befassen. Und da kam ich so ein bisschen mit diesen schamanischen Dingen praktischer in Berührung. Und ja, ich glaub, das ist ja nochmal ja so eine andere Seite.
Das ist nochmal eine ganz andere Seite, müssen wir jetzt vielleicht heute auch nicht vertiefen, halte ich aber persönlich für auch einen sehr interessanten und sehr spannenden und vielleicht sogar wichtigen Aspekt, wenn es, sagen wir mal, in noch tiefere Ebenen gehen soll, der Selbsterfahrung. Also ich glaube, dass da noch mehr passieren kann, wenn man sich in diese Richtung einlässt. Aber auch da ist es natürlich, es ist ein komplett ungeregelter Markt, in Anführungszeichen. Das macht die Sache ja auch so schwierig. Ne? Also da jemanden zu finden, mit dem man wirklich gut arbeiten kann, der am besten ja auch noch vielleicht eine westliche psychotherapeutische, psychologische Ausbildung hat, plus sich mit Substanzen auskennt, plus mit schamanistischen Ritualen. Also da gibt es nicht viele. Und der auch noch, sagen wir mal, halbwegs vertrauenswürdig ist. Oder die, genau. Das ist schon echt nicht so einfach. Aber was du gerade nochmal angedeutet hast, ich finde dieses Ritualistische, das ist ja auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also da kann ja auch ganz viel passieren, weil ich glaube, es geht ja viel auch darum, was du hast gerade das Wort Aufweichen benutzt. Das finde ich ein ganz gutes Wort. Mhm. Also ich glaube, das ist das, was Psychedelika was machen, was holotropes Atmen machen kann, was alle möglichen anderen Therapieformen auch im Endeffekt machen können, wenn sie irgendwie gut funktionieren, dass sie einen innerlich aufweichen, sodass der, ich sag mal, ich glaube, Wilhelm Reich hat das mal diesen Panzer genannt, diesen Schutzpanzer, der um einen so drum ist, den man normal, ganz normal entwickelt im Leben normalerweise, ne, um seine Emotionen, die man irgendwie nicht so gerne sehen will, ein bisschen zu blockieren, dass der aufgeweicht wird, dass man da Zugang zu befindet, dass man die nochmal spüren darf im geschützten Rahmen mit Unterstützung. Und das kann natürlich auch so ein Ritual sein, wie du es gerade beschreibst. Eine ganze Nacht ums Feuer tanzen mit Trommeln und so, das ist natürlich auch dieser Trance-Zustand, um den geht es ja viel. Weil ich glaube, da passieren eben diese Effekte, dass ich plötzlich zu mir komme, zu meinem Inneren komme, wo es wirklich, wo das versteckt ist, was vielleicht eigentlich die Ursache meines Problems ist. Und deswegen, glaube ich, ist es total wichtig zu sagen, ja, es gibt auch noch ganz viele andere Ansätze. Es ist jetzt nur so, dass die Psychedelika, was man ja auch nicht vergessen darf, das wollte ich gerade noch einwerfen, die sind ja in den 40er, 50er, 60er Jahren schon extrem erforscht worden. Und zwar von Psychologen, Psychiatern. Also das ist ja nicht so, als wären wir erst vor 20 Jahren auf die Idee gekommen, ach, man könnte ja LSD und Psilocybin und Ketamin auch benutzen für sowas. Das ganze Gegenteil. MDMA ist ja primär psychotherapeutisch eingesetzt worden, bevor es dann überhaupt so in die Clubszene eingeflossen ist und daraufhin überhaupt erst illegal gemacht wurde. Das war ja das Problem bei MDMA, dass es jahrelang untergrundmäßig genutzt wurde, als es noch legal war, weil es unheimlich gut funktioniert in verschiedenen psychotherapeutischen Ansätzen. Und als es dann in die Clubszene geriet, dann wurde es plötzlich, oh, wir müssen es verbieten, die Jugendlichen werden alle süchtig und so. Und ich glaube, das ist ja mit LSD vor allen Dingen, ist ja unglaublich gut erforscht, wo man jetzt ja auch wieder guckt, was haben denn die Leute eigentlich in den 50er, 60er Jahren schon alles rausgefunden. Man muss das natürlich alles leider nochmal machen, weil die ganzen Protokolle sich geändert haben und man jetzt nicht mehr einfach die Studien von damals anwenden kann, weil da viele sagen, ja, heute würde man die nicht mehr so machen und so weiter. Aber man kann ja immerhin mal gucken und man kann vor allen Dingen sehen, da ist schon unheimlich viel passiert. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass das nichts wirklich Neues eigentlich ist.
Ja, genau. Also MDMA wurde sogar 1914 erstmal synthetisiert in Deutschland. Also
richtig.
Das ist, da hat gerade mal der Erste Weltkrieg angefangen. Also das ist wirklich irre. Und wenn ich jetzt Studien anschaue, dann ist es, sieht man wirklich, ne, manchmal werden dann so alte Studien zitiert und dann so Jahreszahlen, so okay, 1960, 70, 50 und dann viele Jahre nichts und dann geht es wieder los 2006 oder genau späte 90er und sowas. Also ja, da ist leider auch durch die durch diesen War on Drugs, ne, wie Nixon gesagt hat, die Wissenschaft ausgebremst worden. Ne? Also wir würden heute woanders stehen, muss man sagen. Ja. Und vieles ist natürlich auch kulturell bedingt oder ideologisch motiviert an Verboten, was ja nicht heißt, ne, dass die Substanzen harmlos sind. Ne? Das ist ja gar nicht das Ding. Ne? Aber dann ist eben wieder die Frage, wie, in welchem Rahmen werden die angewendet und für wen. Und ja, also ich würde jetzt auch nicht einfach hingehen und mir irgendeine Pille, weil es jemand aus dem Schrank der depressiven Mutter genommen hat, irgendwie einwerfen und sagen so, okay, das ist jetzt total cool. Ja, ja, na, natürlich. Ne? Und der Weg in die Zukunft wird wahrscheinlich, oder so hoffe ich, oder so hoffen wir auch, der sein, dass dann eben zugelassen wird in Kombination mit Psychotherapie. Das ist eigentlich das sicherste und am erfolgversprechendste. So reine Prohibition ja, hat ja auch schon mal nicht funktioniert.
Nein, das genau. Ist Unsinn, klar.
Genau. Und ja, es gab jetzt vor kurzem einen Artikel, oder der wird jetzt gerade veröffentlicht, auch von Gerhard Gründer mitverfasst als Erstautor, wo es um genau diese Frage geht. Ne? Pharmakologische Wirkung und das wirklich in diesem Modell von es als Medikament einzusetzen, losgelöst von jeglicher Begleitung. Und da findet tatsächlich auch noch die meiste Forschung statt. Die ist auch viel einfacher so zu beforschen, als wenn man das jetzt immer, wenn Menschen interagieren, hat man so viele Faktoren. Ne?
Ja, ja. Und das ist viel mit Mäusen kann man da besser arbeiten.
Richtig, genau. Genau. Und der Artikel sagt letztlich, ne, dass die Behandlung mit Psychedelika eigentlich auch eine Psychotherapie ist, ne, als solches, ne, weil man kann es eigentlich gar nicht trennen. Ne, angefangen von okay, Vorbereitung, Vertrauen, Auffangen, Begleiten, ne, wie soll man das irgendwie, ja, eine Doppelblindstudie ja. Ohne menschlichen Kontakt irgendwie, das wäre auch Quatsch irgendwie. Mhm. Ja. Und es wäre einfach auch sehr, sehr viel riskanter, wenn man jetzt, wie jetzt andere Firmen das auch versuchen, Patente rauszuhauen für Psilocybin als Pille, ne, oder auch ja, was bei dem Esketamin, bei diesem Spravato-Nasenspray passiert ist, das wird ja auch zugelassen als Medikament oder ist schon seit 2019 zugelassen. Und gut, man soll dann eben in der Praxis oder in der Klinik noch bleiben, ne, aber so wirklich begleitet ist das auch nicht. Ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es sonderlich gut angenommen wird. Nee. Ich habe Patienten gehabt, ne, die das auch schon gemacht haben, aber gut, da fehlt dann einfach ein ganz essentieller Teil. Und auch so dieses, die eigene Arbeit damit und dieses Begleitete und Stützende.
Ich meine, es ist ja auch in der Menschheitsgeschichte immer so gewesen, dass es begleitet und gestützt war. Also selbst eine Ayahuasca-Zeremonie, ja. Da ist ja ein Schamane dabei. Also der im besten Fall. Es gibt auch Fälle, wo das nicht so ist. Das halte ich für sehr gefährlich. Aber im normalen Fall ist da ja jemand dabei gewesen. Mhm. Oder ob ich jetzt eine Iboga-Zeremonie da mache, dann ist ja auch jemand dabei, der sich auskennt. Das sieht natürlich irgendwie aus unserer Sicht anders aus, aber aus meiner Sicht ist das relativ parallel, weil eben auch da kann ja nur geguckt werden, was passiert, da liegen jetzt die Leute und man macht dann natürlich mit Sound und irgendwie anderen Sinneswahrnehmung arbeitet man noch, aber im Grunde genommen geht da auch jeder dann durch seinen eigenen Prozess durch, der vielleicht noch ein bisschen mehr aufgefangen wird in der Kultur, also die Integration findet da ja dann mehr oder weniger automatisch statt. In einer Kultur, in der sowas zur Kultur gehört, brauche ich nicht unbedingt eine Integrationsarbeit noch zu machen, also weil die passiert ja automatisch, das will ich damit sagen. Ne? Also, ja, aber das war ja immer schon so. Und dass man jetzt auf die Idee kommt zu sagen, ah, wir entwickeln jetzt irgendwie eine Pille und dann nimmt man die so wie eine Aspirin, das ist meiner Ansicht nach komplett Quatsch. Aber ich bin jetzt kein Experte, deswegen will ich da jetzt nicht zu sehr aus dem Feld zeigen. Aber vielleicht nochmal so, wo wir gerade bei Forschung sind. Oder, also ich meine, ihr arbeitet jetzt mit Ketamin, ihr arbeitet auch mit, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, mit Stroboskoptherapie. Das machen wir vielleicht heute nicht. Das finde ich auch ein total spannendes Thema. Das kann jeder mal auf eurer Website nachlesen. Aber ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn wir das heute auch noch vertiefen. Und ich glaube, wenn ich mich dunkel erinnere, ihr habt auch mal holotropes Atmen angeboten. Das gab es, glaube ich, auch mal. Oder gibt es das noch? Oder so, also Atemtechniken? Ich bin mir nicht sicher, ob das so war.
Also holotropes Atmen bieten wir nicht an. Ne? Aber es gibt natürlich verschiedene Atemtechniken, die man zum Beispiel auch zum Stabilisieren nutzen kann. Mhm. Das machen wir auf jeden Fall. Wir werden auch im nächsten Jahr nochmal unser Angebot deutlich ausbauen und erweitern, weil wir ab 1. Februar als Tagesklinik antreten werden.
Mhm. Ah ja,
super. Da sind jetzt schon die Vorbereitungen ganz, ganz konkret. Also und da bietet sich natürlich auch nochmal ein ganz anderer Raum, eine Sachen anzuwenden. Also ein paar aus unserem Team, die haben auch Erfahrung mit Breathwork, also wir nennen es eher so ein bisschen allgemeiner.
Ja. Klar, ne? Das ist jetzt klar. Holotropes Atmen ist sehr speziell, das recht.
Genau.
Natürlich.
Ja, ja. Und ja, das könnte auch eine total hilfreiche Vorbereitung sein, ne? Vielleicht für die Ketamin-Anwendung. Und da haben wir bald ganz viele Möglichkeiten, auch das noch mit einfließen zu lassen. Genau, also da auch vielleicht so, also es wird eine ganz normale Tagesklinik sein, wie man das auch kennt, mit Gruppentherapien, Einzeltherapien, Körper, Bewegung, kreativ, mit medizinisch-psychiatrischer Betreuung natürlich, ganz viele Gespräche. Plus eben, und das wird so ein bisschen unser USP sein, eben diese Arbeit mit veränderten Bewusstseinszuständen. Das heißt, Ketamininfusion auf, ja, als Option. Das heißt jetzt auch nicht, dass jeder das dann machen sollte oder müsste, überhaupt nicht, sondern es wäre so ein kleines Add-on nochmal als Möglichkeit. Und der große, große Vorteil wäre aber, dass wir dann endlich auch systematischer mit zumindest erstmal mit den privaten Kassen zusammenarbeiten können.
Ah ja.
Genau.
Das ist gut. Aber ihr würdet natürlich gerne in Zukunft dann auch mit Psilocybin, LSD, MDMA arbeiten, wenn das mal irgendwann legal würde. Das ist ja zumindest
also
schon.
Also die Offenheit ist da, sag genau. mal so. Aber ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen ein Fan geworden von Ketamin, einfach auch wegen der kurzen Wirkdauer. Das lässt sich einfach super integrieren in diese Formate. Das ist
natürlich ein wichtiger Faktor, absolut.
Und genau, ne, man kann es gut kontrollieren. Man kann abends dann auch im Fall der Tagesklinik dann natürlich auch wieder nach Hause gehen nach einer entsprechenden Zeit. Und es ist einfach viel handhabbarer, als jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, also zwei meiner Chefs sind ja auch bei der Psilocybin-Studie maßgeblich mit dabei, bei der Episode-Studie, die jetzt abgeschlossen wird. Und die sind dann halt den ganzen Tag mit einem Patienten, einer Patientin mit im Raum, zu zweit.
Ja, ja.
Das ist natürlich ein irrsinniger Aufwand. Und wir haben manchmal Tage in der Praxis gehabt, wo dann 5 Ketamininfusionen laufen, ne? Und dann verschiedene Therapeuten dann immer zuständig sind. Mhm. Das ist natürlich auch aus dem, ich sag mal so, aus dem ökonomischen, zeitlichen nochmal ein bisschen effizienter, wobei man natürlich auch sagen muss, ne, die Psilocybin, der Effekt, der hält sich ja auch länger in der Wirkung. Das muss das man stimmt. dann jetzt nicht wöchentlich wiederholen.
Nee. Genau. Aber aber wo du gerade auch erwähnt hast, Forschung, also vielleicht kannst du uns mal dazu was erzählen, weil in Deutschland ist ja die Forschung noch sehr in den Kinderschuhen. Ich habe das Gefühl, ist das die erste Studie jetzt gerade, von der wir sprechen, oder maximal die zweite, dritte? Also ich weiß, glaube ich, auf der letzten Insight wurde überhaupt angekündigt, jetzt kommt die erste Studie mit Dr. Gründer in Deutschland, wohlgemerkt. Andere Länder sind da schon sehr viel weiter. Und die ist jetzt quasi fast beendet, sagst du. Kannst du uns vielleicht kurz schildern, was da genau gemacht wurde?
Also es gibt zwei Psilocybin-Studien, die in Deutschland laufen oder gelaufen sind. Das eine ist die Episode-Studie, die dann auch von ZI Mannheim, von Professor Gründer und auch mit von der Mind Foundation und auch vom, ich glaube, mit vom BMG mitgefördert wurden. Mhm. Und das andere ist eine private Studie, also eigentlich von einem Pharmaunternehmen, die auch Psilocybin testen und auch das in Deutschland untersucht haben. Und das wird Anfang nächstes Jahr spannend, wenn die Ergebnisse vorliegen und die ersten Publikationen kommen. Wurde jetzt auch auf der Insight schon ein bisschen berichtet, die Zwischenergebnisse. Vermutlich wird es so sein, dass der Effekt durchaus klar verifizierbar ist.
Sag uns ganz kurz, was war das Ziel der Studie? Also was wurde gegen Depressionen geguckt oder was?
Genau. Psilocybin für Depressionen.
Okay.
Und auch für behandlungsresistente Depressionen. Das heißt,
und weißt du ungefähr das?
Harte Einschlusskriterien. Das heißt, es mussten, ich glaube, zwei Psychopharmaka mindestens ausprobiert worden sein, plus eine Regelpsychotherapie. Und wenn dann die Depression immer noch da war, dann konnte man quasi eingeschlossen werden in die Studie. Also das heißt, es sind aber auch relativ hartnäckige Fälle. Ne? Und wenn man denen helfen kann, hat man natürlich nochmal ein tolles Argument, um zu sagen, okay, vielleicht ist es bei nicht ganz so schwierigen Fällen noch effektiver. Ne? Also das würde man ja eigentlich erwarten.
Und wie sah da das Protokoll aus?
Genau, bei der Episode-Studie ist es so, dass die Patienten, also jeder, der als Studienteilnehmer mit eingeschlossen wird, bekommt ein oder zwei hohe Psilocybin-Dosen. Es gab natürlich auch eine Placebo-Gruppe und das Placebo ist quasi so die geringe Psilocybin-Dosis. Genau, aber jeder soll im Prinzip mindestens einmal wirklich auch eine wirksame, potente Dosis erhalten. Einfach auch aus ethischen Gesichtspunkten.
Ja, das ist gemein, wenn man sagt so, ja, ihr habt Pech gehabt, ihr werdet leider jetzt nicht behandelt.
Genau. Ja. Die Studie ist eben so designt, dass man zumindest einmal auf jeden Fall Psilocybin bekommt.
Placebo, muss man vielleicht dazu sagen, ist ja total schwierig bei psychedelischen Studien, weil normalerweise jeder nach einer halben Stunde weiß, dass er das Placebo bekommen hat. Also das ist ja, also wer das nicht auseinanderhalten kann, dann weiß ich auch nicht so genau.
Ja, aber das gibt es tatsächlich auch. Okay. Also ich habe Kollegin mich unterhalten, die war auch bei der Studie mit als Studientherapeutin dabei und die hatte tatsächlich einen Patienten, der war davon überzeugt, dass er nur ein Placebo bekommen hat und dann auch furchtbar enttäuscht, aber der hat tatsächlich die hohe Dosis gekriegt.
Wow, okay, das ist interessant.
Das gibt's hätte ich nicht auch gedacht. Genau.
Okay.
Ist unwahrscheinlich, aber ja.
Werden wir auf jeden Fall zu verlinken und spätestens, wenn dann die Ergebnisse kommen, werden wir die auch irgendwie vielleicht nochmal diskutieren oder so, weil ich finde das ja total wichtig, dass da auch hier in Deutschland geforscht wird, weil man ist da irgendwie komischerweise hier immer so ein bisschen hinten dran, was diese ganzen Sachen betrifft. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ne? Weil, wie gesagt, anfangs sagten wir in den USA und England wird ja seit ungefähr 20 Jahren doch sehr intensiv, also zumindest seit, sagen wir mal, 15 Jahren sehr intensiv, aber über 20 Jahre schon geforscht und zwar wirklich von den Top-Leuten und den besten Forschungslaboren, Universitäten und so und die Ergebnisse sind ja alle extrem positiv und die MDMA im Zusammenhang mit Psychotherapie, das wird ja jetzt auch, ich denke mal, spätestens nächstes Jahr, übernächstes Jahr in den USA legalisiert werden wieder. Also da gehen jetzt im Moment ja alle sehr optimistisch von aus. Man weiß es natürlich nie. Wir kennen das, wir haben es gerade hier wieder in der Cannabis-Geschichte in Deutschland gesehen, wo jetzt auch auf letzten Drücker die SPD nochmal wieder irgendwie komisch querschießt. Keine Ahnung, was da läuft. Mal sehen, was passiert. Aber es ist halt immer noch ein sehr heikles Thema, was die Leute, die Gemüter immer noch total erhitzt, komischerweise. Also weiß auch nicht so genau. Das ist diese Indoktrinierung der letzten Dekaden.
Ich wollte gerade sagen, genau. Also das hat schon seine Spuren hinterlassen. Also du kannst nicht den Leuten jahrzehntelang sagen, wie schlimm das alles ist und dann sagen, ach ja, aber jetzt machen wir mal legal.
Das
funktioniert.
Ja, das ist absurd. Ja.
Hat man sich ein bisschen ins Knie geschossen. Genau, aber deswegen, also das sind jetzt die, du hast jetzt von zwei Forschung gesprochen. Gibt es denn da noch mehr oder weißt du, dass da in Zukunft noch mehr passieren wird hier?
Also natürlich wird es Bestrebungen geben, und die gibt es auch schon, weiß ich aus erster Hand, ne, dass es eine Nachfolgestudie geben wird, eine groß angelegte, aber das ist eben noch nicht spruchreif. Ne? Also natürlich will man daran dann anknüpfen, und der Plan ist auch, dass wir als Praxis oder als Klinik uns daran beteiligen können und dann auch quasi ein Studienzentrum sein werden. Das ist geplant. Und es gibt immer mal wieder durch die, muss man wirklich sagen, hervorragende Vernetzung über die Mind Foundation auch immer mal wieder Anfragen oder Ideen, was man denn noch alles beforschen könnte an verschiedenen Substanzen. Und da müssen wir einen guten Weg finden, und dass wir natürlich jetzt erstmal uns etablieren als Tagesklinik, dann wird sich zeigen, ob man dann vielleicht auch nochmal ein paar Leute gezielter oder das Team vergrößert, ne, dass man sowas auch gut stemmen kann. Mhm. Genau, aber es gibt da viele interessante Möglichkeiten, und das Interesse ist groß, sowohl von den teilweise von den Herstellerfirmen, aber natürlich auch von der Gesellschaft letztlich. Ne? Und das ist ja auch eigentlich das Ziel, was wir auch mitverfolgen und immer auch so ein bisschen mitdenken, auch wenn es im Alltag vielleicht manchmal untergeht. Na, wir wollen natürlich schon auch die psychische Gesundheitsversorgung ein Stück weit verändern, ne, oder revolutionieren. Und irgendwann wird so ein Punkt kommen, dass dann auch die Krankenkassen sich dem nicht mehr verweigern können, ne, weil einfach die Erkenntnisse so eindeutig sind, und dann man vielleicht auch so ein bisschen in Zugzwang gerät und sagt so, okay, warum wird das leidenden Patienten, und Depression ist nach wie vor extrem auf dem Vormarsch, was rechtfertigt es, das Patienten vorzuenthalten, wenn die Wissenschaft ganz klar sagt, das kann helfen. Das heißt natürlich nicht, es kann jedem und allen in jeder Situation helfen.
Das tut Aspirin auch nicht. Genau.
Aber da wird dann irgendwann natürlich, glaube ich, auch so eine kritische Informationsmasse da sein, ne, dass die Gesetzgebung reagieren muss.
Ich glaube, das ist im Moment, ich sehe das auch als akutes Problem, weil ich sag mal, in den Medien wird ja jetzt doch auch hierzulande schon seit ein paar Jahren relativ viel über Psychedelika in der Therapie berichtet. Also es gibt ja kaum eine Publikation, wo es da nicht mal den einen oder anderen Artikel zu gab. Es gibt inzwischen auch hier diverse Podcasts und natürlich auch eine ganze Menge Bücher zum Thema. Und wenn ich jetzt jemand bin, der unter Depressionen leidet, was ich getan habe, und ich lese jetzt plötzlich, hier, da gibt es etwas, was mir möglicherweise sehr gut helfen kann. Und dann bin ich natürlich erstens mal noch deprimierter, dass ich jetzt das nicht, darauf nicht zugreifen kann. Oder ich suche mir halt jemanden, der mir da helfen kann. Und dann lande ich ja automatisch eigentlich im Underground. Oder ich meine, ich habe das in Holland. Ja, in Holland. Ja gut, aber auch da ist es ja nicht geregelt. Und auch man lässt sich da auch so ein bisschen auf so ein Wabonk-Spiel ein. An wen gerate ich da? Wie werde ich da betreut? Also meine erste Erfahrung damals mit dem Ayahuasca war zum Beispiel nicht gut. Da habe ich keinerlei Integrationsarbeit bekommen und wurde auch, als ich dann angefragt habe, was sind hier mit diesen komischen Reaktivierungen? Das wurde auch so, also mir wurde da nicht geholfen, sage ich mal. Und das hat mir natürlich überhaupt nicht geholfen. Später die Psilocybin-Behandlung, die hat super funktioniert, weil ich da eben genau diese Begleitung hatte. Im Vorfeld, während der Sessions, im Nachbereitung, das war ja auch eine relativ lange Zeit, das ist ja so eher wie das MAPS-Protokoll gewesen, also wirklich mehrere Therapiesitzungen, dann mit Substanz, dann wieder ohne und dann, also und wirklich in der total guten Begleitung und auch mit vielen anderen Techniken drumherum. Also, das war jetzt nicht nur jedes Mal, nimm mal hier den Pilz, dann geht's dir besser. Das ist ja auch Unsinn. Und ich glaube, so ein bisschen meine Sorge ist, also, wir kriegen ja auch, obwohl wir ja nur wirklich ein winzig kleiner Podcast sind, aber wir bekommen auch immer mal wieder Anfragen, weil die Leute hören uns ja zu und die wissen, dass wir da Leute kennen und so. Und ich meine, ich sage dann auch immer so, ich kann euch da auch nicht helfen, weil. Ja, das ist ja im Graubereich und sehr knifflig. Und das ist meiner Ansicht nach wirklich schlimm, dass da nicht schneller was passiert, weil mein Gefühl ist, ich meine, ihr seid da wirklich so die Vorreiter. Und mit Ketamin darf man ja zum Glück arbeiten. Da gibt es vielleicht, wäre auch die Frage, ja, gibt es eigentlich noch andere Leute, die so wie ihr damit arbeiten in, mhm, Deutschland? Oder sind das nur in Anführungszeichen die Leute, die einem Ketamin geben, gibt es da noch, weil auch für jetzt Leute, die hören, die sagen jetzt, ja, toll, in Berlin, ihr werdet ja auch nicht 10.000 Patienten behandeln können. Also das ist ja auch nochmal ein Problem, abgesehen davon, dass es Geld kostet und so. Aber gibt es da noch andere, ja, Leute, an die ich mich wenden kann?
Es gibt andere Adressen auch, teilweise stationär, teilweise auch die ambulant arbeiten. Man findet die auch, ne? Also die Ansätze sind natürlich ein bisschen unterschiedlich. Also dass jetzt auch wirklich so dieser therapeutische Schwerpunkt so eine große Rolle spielt, das macht uns schon besonders. Mhm. Aber es gibt schon, ja, also der erste Patient, von dem ich mitgekriegt habe, dass er Ketamin bekommen hat in meiner alten Klinik, na, das war auch erstmal so ein, okay, wir probieren das mal aus. Na, da war, hat mir ein sehr aufgeschlossenen Chefarzt und der Patientenwunsch war da, ne, und als individueller Heilversuch zulässig, dann hat man das halt einfach mal ausprobiert, aber eben ohne das jetzt so therapeutisch zu begleiten, zu integrieren oder sowas, ne. Also natürlich zwangsläufig redet man dann über die Erfahrungen, das hat jetzt nicht so eine systematische Sache, wie wir das jetzt machen. Aber das war auch durchaus umstritten. Ne? Macht man das jetzt und wie kann man nur, haben vielleicht manche gesagt. Und die anderen fanden es, aha, interessant. Und was sind das wieder für neue Flausen oder sowas? Ja. Und also es gibt mehrere Kliniken, die das im Rahmen von einem stationären Aufenthalt auch machen. Und es gibt aber auch ein paar Anbieter, also mindestens drei fallen mir ein in Deutschland, die das auch machen. Dadurch, dass es natürlich immer einen Arzt braucht, ja, müssen sich dann immer so Allianzen bilden. Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Es gibt jemanden, der das auch ja, seit einigen Jahren vielleicht sogar als Erster in Deutschland schon gemacht hat. Ne? Der ist Anästhesist und hat mit Psychotherapie überhaupt nichts am Hut. Ne, sondern der verabreicht das eben und bietet das an. Da passiert aber auch nicht sehr viel drumherum. Und trotzdem scheint es manchen zu helfen.
Oder man kann ja auch sich überlegen, wenn man einen aufgeschlossenen Therapeuten schon hat, dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt zu diesem Menschen da, von dem du gesprochen hast, und der gibt mir nur das Ketamin und schickt mich wieder nach Hause, aber dann habe ich ja einen Therapeuten, mit dem ich daran weiterarbeiten kann. Das ist dann so ein bisschen die ausgelagerte Version von dem, was ihr macht.
Das wäre also ein anderes Modell, klar.
Ist ne, auch nicht optimal, auch aber ne, ich denke, viele Hörer und Hörerinnen werden jetzt schon die Ohren spitzen und sagen, okay, ey, mir geht's echt scheiße schon seit 10 Jahren und ich möchte jetzt irgendwas tun. Also ich denke, wir werden mal gucken, dass wir vielleicht da ein paar Adressen auch zusammen sammeln und verlinken in den Shownotes, damit die Leute wenigstens einen Ansatz haben. Es ist ja, wie gesagt, es ist legal, es ist auch genau. Es wird auch begleitet, medizinisch zumindest. Also wir schicken ja jetzt niemanden zu irgendeinem Quacksalber, der irgendwie im Hinterhof irgendwie da das irgendwie verabreicht, sondern das sind ja seriöse Anbieter. Aber eben in dieser Kompetenz, wie ihr das macht, ist es vielleicht nicht da. Aber man kann sich die ja dann ausgelagert zusammensuchen, weil wie du sagst, die Depressionen nehmen zu. Wir leben jetzt nicht in einer Welt, die jetzt so unbedingt gute Laune verbreitet die meiste Zeit, obwohl ja. Depression und gute Laune, das ist ja auch immer doof, das ist es ja eigentlich nicht, aber trotzdem ja, und wenn wir jetzt lernen und es ist meiner Ansicht nach komplett klar, dass diese Substanzen da total helfen können und wir das nicht dürfen, weil das verboten ist, dann ist es schwierig. Und das Problem ist eben, dass Leute dann eben auch an Leute geraten, die nicht seriös sind. Das will ich damit nochmal sagen. Deswegen bemühen ja. wir uns ja so, die Leute zu finden, ne, wo wir das Gefühl haben, das sind seriöse Menschen. Denn mit der menschlichen Psyche, da muss ich ja zugeben, zu hantieren, ist ja fast noch fragiler und noch verantwortungsvoller als mit dem Körper. Ne, weil da kann ich noch viel mehr kaputt machen, wenn ich da Scheiße baue. Und gerade mit Psychedelika. Also eine schlecht geführte, wie gesagt, Ayahuasca-Sitzung oder so, weil man mal irgendwo von jemandem gehört hat, hey, hier, da gibt's morgen kommt der Schamane und so, der Willi irgendwie. Sträuben sich mir die Haare. Ne? Und gleichzeitig verstehe ich die Leute aber in ihrer Verzweiflung, sagen, ja, was soll ich denn sonst machen?
Ja, Also man kann das natürlich nachvollziehen. Trotzdem, bei uns ist natürlich wichtig, ne, wenn wir ernst genommen werden wollen, auch von und auch so als Vorreiter, dann beschränken wir uns natürlich, ne, auf die wissenschaftliche Basis. Und da passiert jetzt auch nicht viel drumherum. Ne? Wir haben keine Buddha-Statuen oder Vogelfedern auf dem Kopf oder sonst was, ne, was es vielleicht für manche auch erleichtern würde, wer weiß. Ne?
Aber für manche aber auch nicht.
Für manche auch nicht, genau. Ich habe auch schon mal Anfragen gekriegt, so ob ich jetzt einen Teil der Seele zurückholen würde, so schamanische Seelenreise ja. Und so. Nee, natürlich mache ich das nicht. Das kann ich auch gar nicht, ne? Das will ich auch gar nicht. Und wenn jemand sowas braucht, dann gibt es da genug andere. Ne? Aber ich bin Psychotherapeut, ich habe 10 Jahre Ausbildung gemacht und mich dann auch, ne, in den Möglichkeiten, die es gab, mit dem Bereich psychedelische Therapie befasst. Und habe jetzt natürlich auch in der Zeit viel Erfahrung gesammelt. Aber genau, ne, es hat ganz klar auch die Grenzen. Ne? Und die wollen wirklich mit dem Gesundheitswesen da auch arbeiten.
Absolut. Wie gesagt, das finde ich auch total wichtig. Und das wäre mir persönlich auch am liebsten, wenn das so gehen würde. Also wenn jetzt jeder oder jede Betroffene zum Arzt gehen könnte und sagen könnte, ich möchte jetzt gerne mal eine Psilocybin, eine Ketamin, eine MDMA-Session machen, weil ich glaube, dass mir das hilft. Das wäre natürlich der Optimalfall. Und ich bin auch ganz guter Dinge, dass wir da irgendwann hinkommen. Aber das Problem ist ja, mit jedem Tag, wo das nicht passiert, gibt es ja leidende Menschen. Das ist ja so das, was so frustrierend an der ganzen Sache ist.
Richtig. Ne? Und in meiner Zeit in der Klinik, als ich die Depressionsgruppe noch gemacht habe, da habe ich das auch teilweise so gesagt. Eine Depression ist eine potenziell tödliche Erkrankung. Das ja. ist nicht nur mal, ich bin schlecht drauf und das auch ein paar Wochen, sondern im schlimmsten Fall führt das eben zum Suizid, ne? Wegen Hoffnungslosigkeit oder weiß ich nicht. Ne? Dass man einfach den Blick nicht mehr heben kann. Und das ist natürlich dann fatal.
Vielleicht kann man an der Stelle kurz einwerfen, dass, zumindest so wie ich das verstanden habe, dass Ketamin gerade in diesen Fällen ganz oft auch als, ich sag mal, so ein bisschen Notfallmedizin eingesetzt wird, weil es eben so schnell wirken kann, also so also schnell antidepressiv wirken kann. Das heißt also, suizidgefährdete PatientInnen, da glaube ich, oder sag du was dazu, ist da Ketamin ein gutes Mittel der Wahl? Oder wie siehst du das?
Ich bin da noch ein bisschen vorsichtiger. Also das kann so sein. Es gibt auch Studien, die das finden und die sagen so, okay, antisuizidale Wirkung von Ketamin sofort. Aber auch da bin ich vielleicht auch aufgrund meiner Erfahrung skeptisch, weil ich glaube, das kann für Einzelne gut funktionieren, aber es kann auch sein, habe ich auch schon erlebt, ne, dass dann trotzdem danach noch Suizidgedanken da waren oder Leute verzweifelt sind, ne, oder dass dann einfach so hartnäckig ist, dass es eben auch das nicht ausreicht. Und muss man gut abwägen und gerade wenn dann die Gefahr besteht, okay, dann nehme ich vielleicht noch so den letzten Strohhalm und das hat auch nicht funktioniert, nach vielen tausend anderen Sachen auch. Ich sage immer den Patienten, es gibt nie die letzte Hoffnung, ne? Sondern es gibt immer noch andere Möglichkeiten, ne, die man nutzen kann und was man probieren kann. Und natürlich sind wir das auch nicht. Ne? Wenn Leute sagen, okay, ich habe schon alles probiert. Nee, niemand hat schon alles probiert.
Ja.
Aber es ist vielleicht trotzdem lohnenswert, eben auch Ketamin auszuprobieren. Und für viele ist es auch so. Also ganz klar, ne, die überwiegende Mehrheit, ne, der Patienten, die profitieren deutlich davon. Mindestens kurzfristig, einige auch langfristig. Aber manche eben auch nicht. Ne? Und das darf man auch nicht verheimlichen.
Nein, aber das ist ja, was ich gerade so ein bisschen im Scherz sagte, Aspirin wirkt auch nicht bei jedem. Es gibt, glaube ich, kein Medikament, was für jeden wirkt. Das ist einfach so, weil jeder Jeck ist anders und die Physiologie und keine Ahnung. Und gerade bei diesen psychologischen Geschichten kann ich mir das auch gut vorstellen.
Ja.
Wenn jetzt irgendwie Leute, die uns hier zugehört haben, sich für eure Klinik interessieren, wie funktioniert denn das eigentlich? Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass ihr natürlich auch eine lange Warteliste habt, oder wie sieht das aus? Weil ihr seid die Einzigen, die das anbieten in der Form.
Ja, wie gesagt, so die, ganz die Einzigen sind wir nicht. Und dadurch, dass es leider sich jetzt auch nicht jeder leisten kann, ne, oder wir auch oftmals sagen, okay, ne, da gibt es vielleicht doch noch Aspekte, aus denen würden wir abraten, zum Beispiel wenn jemand mal eine Manie hatte oder bipolare Störungen, da sind wir sehr vorsichtig. In Ausnahmefällen kann man das überlegen. Oder wenn jemand schon mal eine Psychose hatte, das ist ein No-Go, oder auch eine schwere Suchterkrankung, würden wir momentan nicht machen, auch wenn es da gute Studien zu gibt. Ja, also am besten einfach anrufen oder per E-Mail. Was sie auch anbieten, sind Infoveranstaltungen, die sind kostenlos. Also wenn man natürlich so ein Erstgespräch mit einem Arzt oder Psychotherapeutin bucht, das müssen wir abrechnen, weil es auch einfach zu viel Zeit sonst kosten würde. Aber es gibt
die auch online, oder sind die nur vor Ort, diese Infoveranstaltungen?
Gibt es alles online.
Super.
Genau. Also die Infoveranstaltungen sind sogar nur online. Mhm. Die sind ja auch während der Corona-Zeit entstanden.
Ja, ja.
Und wir haben ein riesen Einzugsgebiet, also ganz Deutschland, aus Europa kommen Leute zu uns. Es gibt eine englische, eine deutsche. Und natürlich kann es sein, man muss ein bisschen warten. Wobei wir jetzt natürlich auch mit der Tagesklinik gerade erst dabei sind. Das ist jetzt noch nicht so bekannt. Da wird es jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen, Monate mehr und mehr auch geben, ne, im Internet. Unsere neue Homepage wird dann an den Start gehen. Aber man kann natürlich sich schon mal dafür interessieren. Also vor allem ja, Privatversicherte, vielleicht auch jemand, der sagt, ich kann das selber zahlen, weil es ja eher selten ist. Und dann kann man sich einfach mal Infos geben lassen. Man braucht natürlich eine ärztliche Überweisung für eine Tagesklinik. Und die Ambulanz, die wird wahrscheinlich ein bisschen runtergefahren werden, weil ja, wir einfach auch auf unsere Kapazitäten jetzt erstmal achten müssen. Ne? Und dann wird es wahrscheinlich schon eine Warteliste geben, weil wir die Plätze einschränken werden.
Ja.
Genau, also so sind so die nächsten Schritte. Das haben wir geplant. Und dann mal schauen. Ne? Also wenn es richtig gut läuft, ne, kann es ja auch sein, es erweitert sich dann nochmal.
Das wäre jetzt die letzte Frage noch gewesen, so von wegen Expansion in ein andere, auch andere Städte oder nur in Berlin. Gibt es da wahrscheinlich jetzt noch keine konkreten Pläne, nehme ich an, aber ist natürlich auch ein natürlicher Prozess wahrscheinlich. Ne?
Ja, also es gibt natürlich Ideen dazu. Ne? Und ja, ich sage mal so, diese ganz frühen, ja, wie soll ich sagen, Visionen, ne, der Praxis beinhalten schon auch, dass es dann vielleicht in anderen Städten sowas mal geben wird. Aber wir sagen gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wir machen es lieber an einem Ort richtig und fundiert. Mhm. Und wenn sich das bewährt, wenn die Nachfrage auch dann nochmal merklich größer wird, dann kann man darüber natürlich nachdenken. Aber das Ding soll erstmal stabil laufen. Ne? Also, weil auch in den USA haben schon so viele wieder zugemacht. Ne? Auch in Berlin hat eine der großen Ketamin-Anbieter wieder zugemacht. Ja, weil es einfach auch noch recht überschaubar ist vom Markt. Und das wäre auch, es ist jetzt auch nicht so, dass es alles immer so easy peasy lief bei uns, sondern wir haben schon auch ein bisschen kämpfen müssen, ne? Gerade ja, angesichts der multiplen Krisen, unter denen wir gerade leiden. Ne?
Ukraine, ja, klar, ihr habt natürlich euch einen sehr schlechten Startzeitpunkt damals ausgesucht, ne? Vor 3 Jahren. Wir erinnern uns alle,
genau.
Was da gerade passierte. Also das ist natürlich nicht so der beste Zeitpunkt gewesen. Aber gut, ja. Nee, wir drücken euch dann natürlich total die Daumen und hoffen, dass das wirklich mehr Leute anspricht und auch finden und einfach zur Heilung zu beiträgt, weil ja, das ist das ganz Wichtige.
Genau, das ist unser oberstes Ziel natürlich auch, ne, den Betroffenen zu helfen, ne, und das Ganze auch zugänglich zu machen in einer breiteren Gesellschaft.
Mhm. Ja. Ja. Ja, wir werden auf jeden Fall fleißig verlinken, wie immer. Also natürlich auf jeden Fall zu Ovid-Klinik, aber auch noch zu ein paar anderen Sachen. Ich habe so gerade im Kopf, also was ich immer wieder gut finde, ist ja sowohl von der Dr. Andrea Jung-Abele, das Buch Yoga, Tee und LSD, glaube ich, heißt das. Das ist ja so ein, auch mal so ein Einstieg, so aus deutscher Sicht, sage ich jetzt mal. Man gibt ja natürlich 1000 Bücher dazu, aber vielleicht, weil sie ist ja auch Mitbegründerin von der Ovid-Klinik und auch das, was der Dr. Henrik Jung-Abele, ihr Mann, geschrieben hat, das High-Sein, finde ich auch immer ein absolut empfehlenswertes Buch.
Ja.
Das ist ja mehr so auch für, ich sag mal, Jugendliche oder Eltern geschrieben. Also so nach dem Motto, oder so habe ich das jedenfalls immer so aufgefasst, so nach dem Motto, so lerne ich jetzt was über die Substanz, die meine Kinder eventuell nehmen. Ist vielleicht falsch zu sagen, das ist für Kinder geschrieben, das meine ich damit nicht. Aber es ist so ein bisschen so, damit man überhaupt erstmal einen Überblick bekommt über all diese ganzen Sachen, weil wenn ich keine Ahnung habe von diesem Thema und das Einzige, was ich weiß, ist, Drogen sind gefährlich, dann ist das ein super guter Einstieg, weil natürlich sind Drogen gefährlich, keine Frage. Und wir, klar, das möchte ich auch hier am Ende nochmal betonen, wir bitten euch auch alle, die hören, nicht einfach für euch sich jetzt irgendwie was zu besorgen, weil ihr Depression habt oder psychische Probleme habt und dann einfach selbst medikamentieren. Das ist total gefährlich. Das kann total nach hinten losgehen. Also bitte auf gar keinen Fall machen, sondern wirklich nur im Zusammenhang mit einer Therapie, mit einem Therapeuten, mit jemandem, der sich auskennt. Und ich weiß, das ist frustrierend, weil davon gibt es nicht viele, aber die Gefahr ist sehr groß, dass die Sache nach hinten losgeht, wenn ihr das alleine macht. Vor allen Dingen, weil ihr nicht mal wisst, was ihr dazu euch nehmt. Das ist ja das nächste Problem mit der Prohibition. Ne, aber ich finde, gerade diese beiden Bücher sind nochmal ganz gut, so vielleicht für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, die mal wissen wollen, was denn Sache ist. Und ja, vielleicht zuletzt haben wir noch irgendwas jetzt, ich meine, dieses Thema ist ja endlos, da hätten wir jetzt noch 6 Stunden drüber reden können, aber gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, was du vielleicht sagst, das müsstest du noch loswerden im Zusammenhang jetzt gerade mit der Ovid-Klinik, mit deiner Person, mit eurer Arbeit? Und ansonsten können wir natürlich auch nochmal anderes Mal sprechen, wenn wir das nochmal vertiefen wollen in irgendeine Richtung oder so, weil das ist ja super. Du hast ja total viel Ahnung und das ist sehr angenehm, von dir das zu hören, finde ich.
Ja, schön, danke. Mache ich auch gerne. Also, du hast schon gesagt, don't try this at home.
Genau.
Genau. Und wie gesagt, ne, das ist jetzt, soll jetzt nicht zur Verharmlosung dienen, na, sondern es ist ein sehr mächtiges Instrument, ne, was man natürlich auch sehr mit Bedacht einsetzen muss. Ne? Und leider gibt es ja da auch Fälle, ne, wo es dann schief läuft, ne, oder wo dann ja, Grenzverletzungen entstehen, die dann auch, ja, wo dann Patienten wirklich auch geschädigt werden, muss man auch sagen.
Ja.
Das ist bei Ketamin jetzt nicht unbedingt so bekannt. Aber bei MDMA, das ist heikel, da gibt es ja auch Vorfälle, die man dann auch, es gibt diesen einen Podcast vom New Yorker, glaube ich, Cover Story, yeah. Power Trip,
ja,
wo sehr in-depth berichtet wird, ne, was da eben die dunkle
Sache macht. Ja, das Problem ist, dass irgendwie Missbrauch natürlich auf allen Ebenen stattfindet und leider auch diese Szene davon nicht frei ist. Das ist nun mal so.
Ja.
Es gibt immer Bad Player überall, ne, die irgendwie ihre Machtposition ausnutzen, die sich da irgendwie aufschwingen in irgendeiner Form, die das nutzen, dass ihre PatientInnen in irgendeiner Form unter Substanzeinfluss stehen und die da, also
ja,
das ist natürlich nochmal ein Riesenthema. Das finde ich aber gut, dass du das nochmal erwähnst. Das ist aber auch ein Grund, warum wir sagen, sucht euch wirklich seriöse Partner, mit denen ihr das macht, weil dann mit eben auch sowas nicht passiert. Also nicht nur jetzt, dass ihr vielleicht schlecht draufkommt wegen der Substanz, sondern da ist einfach jemand, der sich unseriös verhält gegen eure Person. Ne?
Genau. Mhm. Ne, also es erfordert auch von den Behandlern Demut, ne, weil es einfach sehr mächtige Substanzen sind.
Mhm.
Ja, ich will noch eine Sache nachtragen zur Episode-Studie. Wenn mein Chef das hört, wäre wahrscheinlich nicht erfreut. Genau.
Wir schneiden das, ich glaube, das können wir gut dahin schneiden, oder, Gary, wo wir darüber gesprochen haben. Das,
ist, glaub,
das kriegen wir hin, weil ich habe das Gefühl, wenn man jetzt da, was du gerade gesagt hast, das kann man da hinschieben, dann wirkt das nicht so. Das kriegen wir hin.
Das wäre toll, genau.
Ja.
Okay.
Ja, wunderbar, super. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, allerherzlichsten Dank, Hajo, das war super. Und ich hoffe, dass auch unsere ZuhörerInnen da einiges bei mitgenommen haben. Und wir können alle nur hoffen, dass diese Therapieform in Zukunft für viel, viel mehr Menschen zugänglich wird. Mhm. Und wenn das hier ein winzig kleiner Beitrag dazu ist, dann haben wir ja schon ein bisschen was gemacht. Das ist ja auch gut.
Ja, auf jeden Fall. Danke auch euch für eure Arbeit. Die hat ja auch so einen aktivistischen Anteil. Und so ja, verstehe nur. Ich das.
Geld verdienen tut man nicht, sagen wir es mal so. Im Gegenteil.
Genau.
Ja, ja.
Nee, super. Ja. Gut. Insofern danke für das Gespräch mit euch. Hat Spaß gemacht.
Herzlichen Dank, Hajo. Das war ein wirklich ganz fantastisches Gespräch. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt und es ist ja schön zu hören, dass eben jetzt auch hierzulande Bewegung in der ganzen Thematik ist. Also, dass es sowohl die Ovid-Klinik jetzt gibt, wo eben mit Psychedelika zumindest im kleinen Maße schon gearbeitet wird, aber dass auch jetzt Forschung hier in Deutschland stattfindet und das finde ich alles sehr positiv, sehr beruhigend, sehr gut und jetzt ist natürlich die Hoffnung groß, dass es nicht allzu lange mehr dauert, dass die Menschen hierzulande auch in den Genuss dieser Therapiemethoden kommen können, weil das ist ja, ja, ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, das ist sehr wirksam und das ist schon ein bisschen traurig, dass hier...
Dass das so Patienten vorenthalten wird, ne?
Man das hat heißt, wirklich, das, was heißt traurig? Es ist unfassbar tragisch. Ich möchte nicht wissen, wie viel Leid, ich meine, überall auf der Welt natürlich, da ist, nur weil es immer noch dieses komplett absurde Verbot dieser Substanzen gibt und auch die Forschung immer noch natürlich nicht so einfach ist. Ne? Also das ist ja schwieriger mit illegalen Substanzen Forschung zu betreiben als mit legalen. Da gibt es natürlich viel mehr Hürden und viel mehr Probleme und auch die Kosten sind natürlich viel höher. Und es wäre schon wirklich sehr, sehr gut, wenn sich das möglichst schnell ändern würde. Aber naja, mal gucken. Gute Dinge will Weile haben.
Ich fand es aber auch gut, dass der Hajo immer wieder darauf hingewiesen hat, dass diese Substanz, dass das Ketamin, dass das eine mächtige Waffe ist, mächtiges Instrument ist, so hat er sich ausgedrückt. Und dass damit, also das ist nichts, was man wirklich zu Hause ausprobieren sollte. Und das fand ich gut.
Das haben wir ja
gar nicht gesagt. Und es ist auch kein Wundermittel und es ist auch nicht für jedermann. Und das fand ich wichtig. Da hat er mehrmals in unserem Interview drauf hingewiesen. Das ist auch gut so.
Ganz genau. Nee, deswegen ist es ja so wichtig, das eben in einem Kontext wie jetzt zum Beispiel der Ovid-Klinik zu machen, mit erfahrenen Begleitern, mit medizinischer Betreuung, vor allen Dingen mit Vor- und Nachbereitungsgesprächen ohne Substanzen, wo eben die Integration auch stattfindet. Denn, wie du sagst, es sind mächtige Substanzen, die sehr mächtige Erfahrungen produzieren können oder helfen. Ich glaube ja nicht, dass es die Substanz ist, die die Erfahrung produziert, sondern die Substanz erleichtert es uns, die Erfahrung zu haben, die wir auch so haben könnten, wenn wir, ne, also das ist natürlich ein anderes Thema, aber es ist halt ein Werkzeug, ne? Und sagen wir auch immer sehr vorsichtig mit umgehen und gleichzeitig ist es uns ja wichtig, dieses Wissen möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen, denn es herrscht doch einfach noch sehr, sehr viel Ignoranz und auch Vorurteile gegenüber diesen Dingen, obwohl ja jetzt auch hierzulande seit Jahren die Medien doch gehäuft berichten über die im Ausland stattfindenden Forschungen und so weiter. Also von dem her, es bewegt sich schon was. Aber wir hatten ja auch erst vor ein paar Wochen mal, glaube ich, da gab es ja so einen Artikel in der Taz, haben wir ja drüber gesprochen, wo ich auch noch so ein bisschen sehr die Hände beim Kopf zusammengeschlagen habe, dass ich so einen Artikel noch lesen musste. Im Jahr 2023 war es, also letztes Jahr. Also da ist noch viel zu tun und wir hoffen natürlich hier mit unserem Podcast einen klitzekleinen Beitrag leisten zu können, um so da ein bisschen das Bewusstsein zu erweitern.
Genau.
Gut. Ja, da würde ich doch mal sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer bei iTunes und Patreon eine positive Nachricht, eine positive Bewertung schicken. Ihr könnt uns auch ein bisschen finanziell unterstützen. Feedback, Fragen, Lob, Kritik, Themenvorschläge, Gästevorschläge etc. entweder bei Facebook, auf unserer Website, per E-Mail, bei X, bei Instagram. Überall könnt ihr uns Kommentare hinterlassen, alles immer unter viele Wege führen nach Om, werdet ihr uns finden. Gerne weiter sagen, dass es uns gibt, dass wir diese Sendung machen, dass wir hoffentlich da ganz interessante Informationen für Umme zugänglich machen. Kostet ja nichts, außer ihr wollt gerne bei Patreon. Ne? Das könnt ihr gerne tun. Ja, ein paar Links gibt es wie immer in den Shownotes auf unserer Webseite. Und bis zur nächsten Episode sagen wir, möge die Macht mit euch sein.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste.
Und tschüss.